Im Studio ist Carsten Schröder. Guten Morgen. Rund 1,8 Millionen Alkoholiker gibt es in Deutschland. Dass man das kaum wahrnimmt, liegt daran, dass viele ihre Krankheit recht gut vertuschen können. Weitere 1,6 Millionen trinken riskant hohe Mengen an Alkohol und zu exzessivem Trinkverhalten neigen besonders junge Menschen unter 25 Jahren. Alkoholismus ist heute unser Schwerpunktthema. Ab wann wird König Alkohol zur Sucht? Welche Entzugstherapien sind erfolgsversprechend? Wie kann man als Angehöriger oder als Freund helfen? Das sind einige unserer Fragen. Wie immer können Sie sich telefonisch an dieser Sendung beteiligen. Zu unserem Schwerpunktthema Alkoholismus. Unser Studiogast heute Vormittag ist Professor Michael Berner, ärztlicher Direktor der Rhein-Jura-Klinik in Bad Säckingen. Guten Morgen, Herr Professor Berner.
Guten Morgen, Herr Schröder.
Alkohol ist eine legale Droge, ist es immer gewesen. Es ist auch ein Genussmittel. Nicht jeder, der Alkohol trinkt, ist deswegen ein Alkoholiker. Aber manche erwischen sich selbst dabei, dass sie sagen, oh, das war heute ein netter Abend, aber jetzt habe ich mehr getrunken, als ich wollte oder als gut für mich ist. Wo und wann fängt Alkoholismus an?
Ja, interessanterweise sind es ja die anderen, die einen dann darauf aufmerksam machen, dass es etwas zu viel war. Und so ist es insgesamt so eine langsame Entwicklung. Wir sprechen erst einmal von einem riskanten Konsum. Das ist ein Konsum, der über die Menge geht, die einem gut tut. Und was ist die Menge, die einem gut tut? Gibt es verschiedene Grenzwerte. Man sagt so 40 Gramm Reinalkohol für Männer an einem Abend, das heißt zwei halbe Bier, die Hälfte für Frauen, also eine halbe Bier an maximal 5 Trinktagen, die pro Woche mit 2 Abstinenztagen. Also bisschen kompliziert, aber...
Also zusammengefasst, also an 2 Tagen in der Woche eben nicht und ansonsten...
So ist es, 2 halbe oder eine halbe für Frauen. Das ist das, was einigermaßen sicher ist, da weiß man, dass keine Schäden entwickeln. Dann geht man über diese Grenze drüber, dann kommt irgendwann der Punkt, in dem was passiert. Man bekommt einen Gesundheitsschaden, beispielsweise erhöhte Leberwerte etc. Man rutscht in eine Depression rein, man verliert seinen Führerschein, weil man unter Alkoholkonsum gefahren ist. Da spricht man dann von einem missbräuchlichen Konsum. Und irgendwann kommt dann auch diese körperliche Ebene rein mit den Abhängigkeitskriterien, die dann erfüllt sind und dann ist man wirklich alkoholabhängig, dann kann man auch nicht mehr davon lassen. Und da spürt man dann am Körper, da spürt das ganze System, da geht es dann einem richtig schlecht. Mhm.
Viele sagen ja, ich nicht, mich betrifft das gar nicht. Gibt es Menschen, die da auch empfänglicher für sind, die da anfälliger sind für eine Alkoholabhängigkeit als andere? Ist das unterschiedlich?
Ja, man weiß inzwischen, dass natürlich Alkoholabhängigkeit auch eine sehr hohe genetische Mitbeteiligung hat. Das heißt, es gibt diese Alkoholikerfamilien, man ein berühmtes Beispiel nimmt, ja, Liza Minnelli, ist Alkoholikerin, deren Mutter Judy Garland war auch eine ganz schwere Alkoholikerin und trotzdem hat diese Frau selber ein schweres Alkoholproblem entwickelt, obwohl sie offenen Auges letztendlich auch die Konsequenzen, die Vernachlässigung durch ihre Mutter etc. alles erlebt hat. Mhm. Also es gibt eine sehr hohe genetische Mitbeteiligung und natürlich das soziale Phänomen, dass die Gesellschaft den Alkohol als Suchtmittel überhaupt nicht ernst nimmt, obwohl es eigentlich nach dem Nikotin wirklich das drängendste Suchtproblem unserer Gesellschaft ist mit den höchsten gesundheitlichen Folgeschäden nach dem Nikotin.
Bleiben wir bei der erblichen Veranlagung. Woran liegt das in, dass es sozusagen Alkohol während der Schwangerschaft oder ist es tatsächlich auch genetisch bedingt?
Nein, es ist tatsächlich eine gewisse genetische Mitbeteiligung, dass ich empfänglicher für bestimmte Alkoholwirkungen bin. Beispielsweise vertragen wir ja ganz unterschiedlich Alkohol. In Japan vertragen die Menschen beispielsweise sehr schlecht den Alkohol. Das heißt, die haben aufgrund ihrer genetischen Disposition Alkohol schlecht vertragen, kaum Suchtprobleme in Japan, weil das, was sehr schnell unangenehme Folgen macht, da werde ich nicht abhängig davon. Hier gibt es Menschen, die höchst unterschiedlich, zum Beispiel ziemlich gut den Alkohol vertragen und das ist dann beispielsweise etwas, was Suchtentwicklung auch fördern kann.
Es gibt ja auch verschiedene Muster, Trinkmuster und Gründe, warum Menschen Alkohol trinken. Also die klassischen sind Problemlösung, Stressabbau, Schmerzbetäubung. Gibt es dieses berühmte Mutantrinken?
Genau, Sie hatten es ja vorhin gesagt, Alkohol ist eigentlich ein Genussmittel. In dem Moment, in dem es einen gewissen Rahmen annimmt und ein Genuss sein kann, dann ist es gut. In dem Moment, in dem es eine Funktion für mich erfüllt, beispielsweise zur Stressbewältigung oder ich freue mich so sehr, dass ich mir, ich sag mal, die Kante geben muss, und das ist dann die Bewältigung meiner Emotionen quasi, dann wird's problematisch, weil ich den Alkohol eigentlich missbrauche. Und da gibt's dann eben bestimmte Trinkmuster, die sich entwickeln. Beispielsweise der Stresstrinker, der sich, um zu vergessen, jetzt betrinkt. Und das bekommt dann so eine Eigendynamik. Und aus dieser Eigendynamik heraus entsteht dann tägliches Trinken in höheren Mengen. Und dann kommt irgendwann mal diese körperlichen Reize, die mit Neurotransmittern wie Dopamin beispielsweise zusammenhängen, dass ich dann im Hirn bestimmte Markierungen setze, die man dann auch im weitesten dann als Suchtgedächtnis bezeichnen kann. Und da komme ich dann auch nicht mehr von weg.
Das heißt, da geht es zum Schluss gar nicht mehr um den ursprünglichen Auslöser. Der mag vielleicht irgendein Stress gewesen sein, ein Problem, das man versuchte mit Alkohol zu lösen.
Und zum Schluss, genau, Alkohol in höheren Mengen bringt, wie andere Suchtmittel auch, dem Gehirn praktisch dabei, es zu wollen, den Alkohol zu wollen. Und dann haben Sie schon gesagt, es geht nicht mehr um den Genuss. Und ein so ein Grundsatz ist, wanting is not liking. Also das Wollen ist nicht das Mögen. Aber das Wollen ist schließlich die Suchtentwicklung. Das immer wollen müssen ist die Suchtentwicklung.
Alkoholiker, das klingt so ein bisschen nach Randgruppe und nach sozialem Abstieg. Jedenfalls irgendwie nach den Verlierern in unserer Gesellschaft. Doch so ist es ja nicht. Der soziale Status sagt nichts darüber aus, ob jemand Alkoholiker wird oder nicht. Es gibt Menschen, die trotz ihrer Sucht mitten in der Gesellschaft leben und das sogar beruflich sehr erfolgreich. Thomas Liesen hat einen solchen Alkoholiker getroffen.
Heinz-Volker Weiß wohnt mit seiner Frau in einem großen Einfamilienhaus. Er hat ein Faible für historische Möbel. An den Wänden hängen riesige Ölgemälde. Durch die raumhohen Fenster fällt der Blick auf einen weitläufigen Garten. All das lässt nicht erahnen, dass er seine berufliche Karriere als Bauarbeiter begann und damals bereits der Alkohol sein ständiger Begleiter wurde.
Das fing bei mir an während der Lehrzeit. Ich habe auf der Baustelle gelernt und da gehörte vor über 50 Jahren auch die Flasche Bier zum Mittagessen, gehörte immer zum täglichen Brot halt eben, ja.
Der 70-Jährige kann heute gar nicht mehr sagen, wann seine Trinkgewohnheiten zur Sucht wurden. Auf jeden Fall steigerte sich sein Konsum über die Jahre kontinuierlich. Irgendwann stieg er von Bier auf Wein um. Erst waren es Gläser, dann rechnete er in Flaschen.
So 3 Flaschen Wein am Tag, also gut 2 Liter, ja, waren auch schon mal 4 Flaschen Wein, ja, aber regelmäßig, ja, und über den Tag verteilt. Ich brauchte mittags und dann auch schon vormittags nach dem Aufstehen brauchte ich dann auch schon ein Glas Wein, ja. Was bei mir nur seltsam war, ich habe nie gezittert oder so. Das Einzige, was ich hatte, war, dass die Fisherman's Friend meine Fahnen nicht mehr überdecken konnten, tagsüber.
Seine Frau sagte klar und deutlich, du trinkst zu viel. Doch er wischte das beiseite. Heute weiß er, da hatte der Alkohol schon längst von ihm Besitz ergriffen. Trotzdem machte Heinz-Volker Weiß Karriere. Er studierte Architektur, wurde erfolgreicher Architekt. Eines Tages sprach ihn auch sein Chef an, er müsse etwas gegen seine Sucht unternehmen. Doch Heinz-Volker Weiß glaubte immer noch, ich habe alles unter Kontrolle.
Ich bin ja kein Alkoholiker. Alkoholiker sind für mich die Leute, die relativ ungepflegt aussehen und mit der Lidl- oder Penny-Tüte durch die Stadt laufen oder sich an bestimmten Plätzen treffen. In meinen Augen war das ja was ganz anderes.
Doch schließlich ließ er sich zu einer Therapie überreden und die öffnete ihm die Augen.
Mit den Therapeuten habe ich dann doch erkannt, dass der Alkohol stärker ist als ich. Ich habe dem nichts entgegenzusetzen, ja. Und da musste ich mal eingestehen, ich habe vor dem Alkohol kapituliert. Ja, und das war der Anfang dann von einer zufriedenen Abstinenz.
14 Jahre ist er nun trocken und er ist nie wieder in Versuchung geraten.
Ich kann wieder alles nüchtern betrachten, ja, und das ist für mich ein großes Plus. Ich brauche mir keine Gedanken mehr zu machen, Mensch, wie hast du dich gestern benommen? Das lässt mich alles frei aufatmen, ja.
Dennoch, ein Rest Unsicherheit wird wohl immer bleiben.
Ich habe heute auch nur eine Portion Angst, Alkohol so nah an mich rankommen zu lassen.
Ein Beitrag von Thomas Liesen. Alkoholismus, unser Schwerpunktthema heute. Unser Studiogast ist Professor Michael Berner, ärztlicher Direktor der Rhein-Jura-Klinik in Bad Säckingen. Der trockene Alkoholiker, den wir eben gehört haben, Herr Professor Berner, der sagte zum Schluss, er habe Angst, den Alkohol zu nahe an sich heranzulassen. Daraus spricht so die Angst vor dem Rückfall und die ist ja begründet. Die Rückfallquote bei Alkoholikern ist unglaublich hoch.
Ja, und die ist vor allem dann hoch, wenn ich genau diese Angst nicht habe. Also was jetzt der Betroffene sehr schön gesagt hat, wenn man diese Angst hat und weiß, dass das gefährlich ist für einen, dann hält man sich wirklich davon fern. Weil im Grunde genommen könnte man ja sagen, es ist ganz einfach, Therapie zu machen, muss bloß nicht trinken. Aber das ist eben genau das, was dem Alkoholiker auch wegen seiner körperlichen Symptomatik schwerfällt. Wer diese Angst hat, wird den Abstand wahren können und hat somit wie der Betroffene auch eine ganz günstige Prognose. Die meisten haben die eben nicht. Ja.
Woran liegt es denn, dass der Körper da nach Alkohol schreit, auch beim trockenen Alkoholiker?
Ja, wir haben ja vorhin schon über dieses neurobiologische Lernen gesprochen. Und im Grunde genommen kann man sich das so vorstellen, mein ganzer Körper hat gelernt, das, was du brauchst, ist Alkohol. Und das ist wie so ein Programm, was in unserem Kopf abläuft und diesem Programm folgen wir. Und das bleibt eigentlich erhalten, selbst wenn wir nicht trinken. Das heißt, das bekommen wir, dieses Grundprogramm, was da eingegraben ist, das bekommen wir nicht mehr raus aus unserem Kopf. Und deshalb ist jeder Anlass, und das gibt es ja viele, wo wir mit dem Alkohol konfrontiert sind, dann immer wieder die implizite Aufforderung, dem nachzufolgen, also den Alkohol zu trinken. Und dann kommen diese ganzen Mechanismen des Vieltrinkens, werden dann relativ rasch wieder aktiviert.
Lassen Sie uns über den Entzug sprechen, das Wichtigste. Gegen Alkoholabhängigkeit wirkt nach landläufiger Vorstellung nur die harte Methode, also der brutale Entzug. Ist das so?
Na, grundsätzlich ist es so, ein Suchtmittel, und Alkohol ist ein Zellgift, ja, also es macht extrem, auf längere Sicht extrem negative Folgen in unserem Körper. Es zerstört den Körper wirklich von Grund auf und die Persönlichkeit. Also der muss raus, die Substanz muss raus, also ich muss entziehen. Der Königsweg und das anzustrebende Ziel wäre für den Abhängigen, ja nicht für den, der missbräuchlichen Konsum hat, der muss weniger trinken, aber für den Abhängigen, der muss ganz aufhören. Und das ist tatsächlich der Königsweg. Nicht alle können das. Deshalb lernen wir jetzt in Deutschland zunehmend ein zweites Modell. Das nennt man eben Schadenbegrenzungsmodell. Das heißt, man versucht sozusagen auch den abhängigen Alkoholiker dazu zu bringen, dass er in einen Bereich trinkt, der ihn weniger schadet.
Das heißt, erstmal reduzieren.
Naja, nicht erstmal reduzieren, sondern in erster Linie mal versuchen, abstinent zu werden. Und wenn ich das nicht schaffe, dann diesem Schadensbegrenzungsmodell zu folgen.
Mhm. Es gibt aber auch Medikamente, mit denen man das Verlangen nach Alkohol dämpfen kann. Das sind die sogenannten Anti-Craving-Medikamente. Helfen die? Nützen die?
Absolut. Also man muss sich erstmal vorstellen, wie funktioniert der Alkohol letztendlich im Körper? Alkohol beruhigt und regt etwas an. Das heißt, wir haben, wenn wir uns Körper vorstellen, haben wir Gaspedal und Bremse. Der Alkohol ist ein angenehmes Bremsmittel, was einem vieles auch leichter fallen lässt. Also es wirkt auf dieses Bremssystem. Gleichzeitig, und das ist das, was dann diese körperliche Suchtentwicklung macht, ist, dass dann das Aktivierungssystem aber gegenreguliert. Kann man sich wie bei so einem Auto vorstellen, wo immer so ein bisschen Bremse läuft, da reagiere ich dann einfach mit mehr Gas. Wenn ich den Alkohol dann wegnehme, dann habe ich diesen Überschuss von Gaspedal. Und das ist das, was mir dann die körperlichen Beschwerden, Entzugssymptome etc. macht. Und diese Anti-Craving-Substanzen, die wirken auf bestimmte Anteile, entweder, dass ich dass ich diese Bremswirkung von dem Alkohol nicht mehr so stark spüre, dass es für mich keinen Effekt hat, oder dass ich auch diese angenehmen Wirkungen, die Alkohol immer hat, das Euphorisierende, dass ich, wenn ich trinke, diese nicht mehr habe, also ihn praktisch nicht mehr brauche. Und gerade dieser zweite Effekt ist dann was mir hilft, den Schaden zu begrenzen. Wenn irgendwas nicht mehr angenehm ist für mich, dann brauche ich es auch nicht mehr.
Ja, das heißt, diese Medikamente müssen in so ein Konzept mit eingebettet werden. Sie sind man nimmt nicht eine Pille und dann wird man den Alkoholismus los.
Ja, die Pille hat eine ganz erstaunliche Funktion. Also was wir durch den Studien wissen, ist bei dem Alkohol gibt es höhere Placebo-Raten als Wirkungen von Scheinmedikamenten als in anderen Studien. Also etwa 70% der Effekte, die wir durch ein Medikament bekommen, bekommen sie auch durch so ein Scheinmedikament. Das heißt, wir haben es ja vorhin im Beitrag gehört, ich muss irgendwann mal für mich entscheiden, ich will aufhören. Und wenn ich das mache, dann ist diese Pille die zwar eine Wirkung hat, neurobiologischer Art, nochmal so ein dickes Ausrufezeichen, was ich setze. Das meiste, was ich aber mache, ist das, was ich selber mache. Die Pille ist ein zusätzliches Pfand in diesem Geschäft, was ich mit mir selber mache für meine Gesundheit. Wir haben es ja gehört von dem Betroffenen, es lohnt sich. Er kann wieder mit klarem Kopf durch die Landschaft blicken und weiß wieder, was Sache ist. Und das kann ich dann quasi durch so eine Pilleneinnahme unterschreiben.
Sie behandeln ja viel Alkoholiker. Wie sieht nach Ihrer Erfahrung so der erfolgsversprechende Entzug beim Alkoholismus aus?
Naja, wichtig ist, und wir haben eigentlich, wenn wir unseren Betroffenen vorhin gut zugehört haben, war da alles drin. Er hat gesagt, irgendwann war ich an so einem Punkt, wo ich nicht mehr weiter konnte, nicht mehr weiter wollte. Man muss sich einfach mal klar machen, wo hat mich der Alkohol hingeführt? Was ist das, was ich mir verbaut habe, was ich mir kaputt gemacht habe? Und dann hat er was Interessantes gesagt. Von diesem Moment an habe ich geschafft, zu gucken, wie will ich wieder sein? Wo will ich wieder hin? Ich will wieder mit klarem Kopf durch die Gegend. Und es nützt nichts, dem Alkoholiker zu sagen, du bist ein Versager, du bringst es nicht, du hast schon dreimal versucht aufzuhören. Im Gegenteil, je öfter wir versuchen, wieder aufzuhören, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es schaffen. Also man muss es wirklich wollen, man muss mit Zähigkeit rangehen, man darf nicht aufgeben und man muss das Positive in den Vordergrund stellen, was es gilt zu erreichen, nämlich wieder mit klarem Kopf durchs Leben zu gehen.
Wie können in dem Zusammenhang Angehörige, Partner und auch Freunde helfen? Die kriegen das ja mit, die kriegen das unter Umständen ja eher mit als der Betroffene selbst.
Ja, wir kennen ja dieses Phänomen des Co-Alkoholismus. Mhm. Ne? Das heißt, Karikatur des Co-Alkoholikers ist die Ehefrau, die sagt, wenn du weiter trinkst, verlasse ich dich morgen. Gleichzeitig besorgt sie dann aber wieder den Kasten Bier, dass ihr Ehemann Ruhe gibt. Ja, das ist nicht konsequent. Also wichtig ist, ganz klar zu beschreiben, klares Feedback rückzumelden. So und so ist es. Du hast das und das zerstört an unserem Leben. Hier ist die Grenze, zu der ich mit dir hingehe. Ich sorge, dass du Hilfe bekommst. Ich möchte, dass du Hilfe in Anspruch nimmst. Wenn du das nicht tust, dann ziehe ich meine Konsequenzen, aber keine zahnlose Drohung. Das heißt, wenn ich sage, ich gehe, das sagen wir eben den Betroffenen, wenn ich sage, ich gehe, dann müssen sie auch bereit sein zu gehen. Denn nur wenn sie wirklich gehen, ist auch die Konsequenz wirklich da. Mhm.
Ja, ist die Atmung durch. Ja, natürlich. Das ist aber natürlich auch hart, weil das genau darauf hinauslaufen kann.
Aber es ist die alkoholische Realität. Ich zerstöre Beziehungen durch meinen Suchtmittelkonsum. Und wenn der Mensch, der das mit mir teilt, weil er mich liebt, nicht bereit ist, aus dieser Realität Konsequenzen zu ziehen, dann darf er sich auch nicht beklagen, dann steht er in einem System. Mhm. Wenn ich aber helfen will, dann muss ich, und man nennt das auf Denglisch Community Reinforcement, dann muss man sozusagen die Konsequenzen auch vor Augen setzen und sagen, da ist die Grenze, über die es nicht weitergeht.
Mhm. Alkoholismus ist heute unser Schwerpunktthema. Unser Gast ist Professor Michael Berner. Er ist ärztlicher Direktor der Rhein-Jura-Klinik in Bad Säckingen. Und am Telefon begrüße ich jetzt Herrn Wenzel aus Bremen. Guten Morgen, Herr Wenzel.
Ja, guten Morgen.
Sie sind Trockenalkoholiker?
Ja, seit circa 12 Jahren und ich lebe damit recht gut. Allerdings immer wieder muss ich mir vorenthalten, dass ich nur die Krankheit zum Stillstand gebracht habe und man sie nicht heilen kann. Und das ist eigentlich eine Sache, die geht vom Suchtzentrum aus, dass man halt diese Sache, die den Alkoholismus zwar stoppen kann, aber nicht heilen kann.
Und das fällt Ihnen auch nach 12 Jahren immer noch schwer?
Das fällt mir nicht unbedingt schwer, aber ich habe auch hohen Respekt davor und auch halte es mir immer wieder vor, dass es nur ein Griff ist im Prinzip. Ich bin tagtäglich, also wenn ich jetzt unterwegs bin zum Einkaufen, konfrontiert mit dem Alkohol. Und wie es dazu kommt, bleibt mir manchmal selbst schleierhaft, wenn ich das aus Selbsthilfegruppen höre und dass es tatsächlich Leuten passiert ist, die nach 20, 30 Jahren abstinent wieder rückfällig geworden sind, ist es für mich ein Zeichen, dass ich tagtäglich bedacht darauf sein muss, dass es eine Droge ist, weil ich bin auch mehrfach abhängig gewesen und weiß, dass wie gefährlich gerade der Alkohol Gebrauch, Missbrauch ist und als er auch häufig eine Familienkrankheit ist, aus der ich ja auch komme, weiß ich, dass es eine große, große Gefahr ist, da auch wieder rückfällig werden zu können. Und es gibt ja auch Studien oder es werden auch immer wieder Studien hervorgeholt, wo man sagt, man könnte kontrolliert trinken. Das geht gar nicht. Kontrolliertes Trinken gibt es für einen suchtkranken Menschen überhaupt nicht.
Was ist aus Ihrer Sicht das Schwierigste?
Das Schwierigste? Das Schwierigste ist für mich eigentlich zu sehen, dass die Krankheit an sich immer noch sehr verharmlos wird und ich mir da große Sorgen mache, auch um Jugendliche, die durch Werbung so stark beeinflusst werden, durch eben auch, wenn ich so jetzt mal ein Beispiel nehmen darf, die Nationalmannschaft wirbt ja seit, die Fußballnationalmannschaft wirbt seit Jahrzehnten schon dafür, keiner macht den Drogen. Und wenn ich dann sehe, dass trotz alledem mit Bitburger, auch wenn es alkoholfrei ist, Werbung gemacht wird, ist das auch ein Einstieg.
Ja, es ist ja was ganz Wichtiges, was Sie hier sagen. Ne? Also es ist der Anfang, der das Entscheidende ist, dass man nicht in diese Suchtentwicklung reinkommt, dass man einfach weiß, und ich fand dieses eine Wort, was Sie benutzt haben, so schön, Respekt. Also es ist zwar was man gesteuert, vielleicht ab einem bestimmten Alter gut steuern kann, aber es ist unter Umständen eben der absolut falsche Freund zur falschen Zeit.
Ja, ich kenne das ja, wie gesagt, ich komme aus einer Abhängigkeitsfamilie, mein Vater war starker Alkoholiker, ist auch an den Folgen gestorben. Für mich war eigentlich mit 16 Jahren, als ich damals das Haus schon sehr früh verließ, das wird dir nie passieren. Ja, und das ist ja das Erstaunliche, dass es gerade immer wieder auch genetisch bedingt ist und man kann es abwenden, wie man will und sich manchmal dagegen wehren und sträuben. Man erwischt sich dabei. Ich wusste von Anfang an, ich konnte nicht trinken. Ich konnte nicht normal trinken, weil für mich war ich gebrandmarkt durch die Familie. Das kann nicht gut gehen. Und trotzdem bin ich in dieser Phase hineingerutscht und dieses Schleichende, weil ich hatte auch Erfolg. Ich wollte es meinen Eltern immer wieder zeigen. Ich kann erfolgreich sein im Beruf. Ich konnte ein eigenes Haus. Ich hatte zwei Autos, Urlaub etc. Und ich bin auf einmal auf einer Euphoriewelle geschwommen, dass ich mich da letztendlich eigentlich belohnt habe mit dem Alkohol. Und dieser Trugschluss kam ja letztendlich dabei heraus, als ich dann selbst sage, Volker, da stimmt was nicht mit dir. Ne?
Herr Renzel, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese sehr eindrückliche Schilderung.
Ja, ich danke auch. Schönen Tag noch.
Ja, und man sollte nochmal unterstreichen, dass das Wichtige die Jugend ist. Ne? Also die Jugend und der erste Kontakt mit dem Alkohol und da ein bestimmtes Muster. Wir hatten vorhin ja von gefährlichen Mustern gesprochen, dieses Rauschtrinken in den Vereinen, das ist nichts, was gefördert werden sollte. Im Gegenteil, viele Vereine bekennen sich ja inzwischen zu keine Macht den Drogen, aber man muss es eben auch umsetzen.
Welche Rolle spielt dabei dieser alkoholfreie Bier?
Naja, solange ich alkoholfreies Bier trinke und eben noch nicht in der Suchtentwicklung drin ist, hat es ja auch keine Wirkung, aber das Spannende am Alkohol, auch in den Vereinen, auch nach dem Spiel, wenn die Anspannung reicht, ist natürlich diese euphorisierende, diese beruhigende Wirkung des Alkohols. Also alkoholfreies Bier macht ja in dem Sinn keinen Spaß. Das heißt, man wird damit auch eben keine vernünftige, ich sag mal, Partystimmung herbekommen. Aber das muss eben sehr dosiert eingesetzt werden und das Risiko muss benannt werden. Und das ist mit 14, mit 16 und auch mit 18, wenn ich erst mal meinen Platz in der Gesellschaft, wenn ich Leistung zeigen muss, in Regelmäßigkeit wirklich ein sehr gefährliches Muster.
In Essen ist ein Hörer am Telefon, der namentlich nicht genannt werden möchte. Guten Morgen nach Essen.
Ja, guten Morgen. Ich habe eine Schwester, die schwer Alkohol trinkt. Mhm. Und vor 2 Jahren war ich mit ihr bei ihrem Hausarzt morgens, weil es ihr so schlecht ging. Ich sag, komm, wir gehen mal zu deinem Hausarzt. Ja, und dann hat der ihr geraten, mal 10 Tage in Zug und danach in so eine Klinik. Mhm. Aber ihr Lebenspartner, der da noch lebte, war auch Trinker, der hat ihr dann ausgeredet und jetzt trinkt sie immer noch. Was soll ich da machen?
Wie kann der Bruder helfen, Herr Professor Berner?
Naja, also er macht ja jetzt schon mal das Richtige. Herzlichen guten Morgen. Sie ja. fragen nach, ne? Und Sie bleiben authentisch und Sie sagen, ich sehe, da ist das Problem. Und ich glaube, das ist mal das Allerwichtigste, um eben nicht in so einem koalkoholischen System zu landen, Ross und Reiter zu benennen und zu sagen, da gibt es das Problem und ich sehe das und ich möchte, dass du was tust. Viele Alkoholiker sind ja in einer echten oder scheinbaren Phase der Absichtslosigkeit. Das heißt, sie wissen irgendwie oder die leugnen auch den Alkoholkonsum. Und das Einzige, was sie jetzt bleiben können, ist wie eine, ich sag mal, gute deutsche Eiche bei ihrer Meinung zu bleiben und ihrer Schwester wirklich, der Arzt hat ja das Richtige auch empfohlen, ne?
Also,
wir hatten ja vorher schon ein bisschen von Ihnen gehört. Er hat ja die richtigen Schritte, also Entzug, dann eine Anschlussbehandlung, Kontakt zu Selbsthilfegruppen. Und ich denke, da zu bleiben, einzufordern, ich wünsche mir, dass du vielleicht mal in eine Suchtberatungsstelle gehst, dir mal was anhörst.
Aber jetzt hat sie ja wieder einen Alkoholiker geheiratet. Der Lebenspartner war tot, ein Jahr vorher, jetzt hat sie einen Alkoholiker wieder geheiratet. Und also das damit sinkt langsam, sag ich mal.
Genau, das ist es. Und das können Sie aber, also das Einzige, was Sie jetzt können, ist, ich sag mal, als liebender Bruder, genau diesen beschreibenden Satz, der das wahrscheinlich auf den Kopf trifft, das Schiff ist am Sinken, den zu benennen, so weh das im Herzen vielleicht tun mag.
Ja.
Aber dass Sie, wenn Ihre Schwester Sie liebt, dann wird Sie dieser Satz auch erreichen. Ne? Und solange er wahr bleibt, ist er wahr.
Ja, aber die schimpft mich manchmal aus am Telefon, dann glauben sie gar nicht, wenn die mich anruft.
Ich glaube Ihnen das.
Wenn ich sage, trinkt nicht so viel, dann fällt auch schon mal das Gott-Zitat. Wissen Sie, was ich meine?
Ja, ich weiß das gut. Und trotzdem gibt es den Moment, und wir sprechen da wie im Auto von so einem Katalysator-Moment, wo man sich mal, jetzt kommt ein Fäkalausdruck, mal so richtig scheiße fühlt. Ja. Und da kommt es dann durch. Und dann erzählt Ihnen ein anderer Betroffener sowas wie, eine Krankenschwester hat mir, als ich dann mal mit einem Magengeschwür gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, wie so jemand wie Sie sich so fallen lassen kann.
Ja, ja.
Und irgendwann schnackelt es dann. Mehr Chance haben Sie nicht.
Eben.
Aber die können Sie gut nutzen.
Gut, danke schön für die Information.
Danke.
Danke,
danke für den Anruf.
Danke.
In Norddeutschland ist ein weiterer Hörer an der am Telefon. Auch er möchte namentlich nicht genannt werden. Deswegen sage ich einfach nur, guten Morgen nach Norddeutschland. Hallo.
Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank erstmal. Und zwar hätte ich auch eine Frage. Und zwar, mein Vater trinkt auch seit mehreren Jahren regelmäßig abends zum Essen immer mal 2-3 Gläser Wein. Zwischendurch auch mal ein Bier abends, allerdings vorher nie etwas. Und er geht jährlich zum Medizincheck, sagt immer, die Werte sind super, sie sind auch super. Nichtsdestotrotz habe ich so das Gefühl, er ist irgendwie schon in gewisser Weise abhängig, weil er möchte auch nicht auf das Glas Wein oder das Bier abends verzichten. Und da die Frage, haben Sie da Tipps, was man machen könnte, wie man ihn drauf anspricht, weil bis jetzt hat leider nichts gefruchtet.
Ja, gut. Wir wissen es ja letztendlich nicht, ob wirklich ein Alkoholproblem. Es gibt, wie soll man sagen, leider, es gibt auch Menschen, die vertragen den Alkohol besser als andere, die können auch über diese Grenzwerte trinken, ohne dass jetzt, sage ich mal, die Leberwerte erhöht sind etc. Aber man kauft sich natürlich was ein, man kauft sich möglicherweise Brummschädel etc. ein, man kauft sich Mengensteigerungen, auch der Trinkmenge ein und rutscht dann so in Suchtentwicklungen. Ich denke, das Einzige, was Sie hier machen könnten, ist auch Ihr Statement zu geben, dass Sie der Meinung sind, dass es zu viel ist. Das ist immer der erste Schritt. Und der zweite Schritt wäre dann einfach, sich vielleicht auch mal zu informieren, was mögliche mittel- oder längerfristige Gesundheitsschäden sind, beispielsweise Herzmuskelschwäche, die man nicht so ganz einfach jetzt durch Untersuchungen feststellen kann, die Konsequenzen des regelmäßigen Alkoholkonsums sind. Das heißt, den Vater mal zu 2 Abstinenztagen, wie wir es vorhin besprochen haben, in der Woche zu überreden, könnte ein guter Schritt sein. Und das einfach auch mal, dann ist ja so ein Alkoholiker, wir haben Phase der Absichtslosigkeit vorhin mal besprochen, der sagt dann immer, das kann ich ganz gut. Das dann mal einzufordern, das auch wirklich umzusetzen, das fällt möglicherweise Ihrem Vater dann auch relativ schwer. Ne?
Und dann würde es ihm auch auffallen. Das sollte man auch abwarten. Vielleicht fällt es ihm aber auch gar nicht so schwer. Wird man sehen. Danke für den Anruf. Wir haben eine Hörerin aus Einbeck am Telefon. Guten Morgen nach Einbeck.
Schönen guten Morgen.
Ihre Frage.
Ja, ich bin auch Alkoholikerin. Ich war jetzt 2 Jahre trocken und zwar mit dem Mittel Antabus. Ja. Ich habe die Frage, warum ist es in Deutschland so schwierig, an dieses Medikament zu kommen? Es ist, wird mittlerweile in Deutschland gar nicht mehr produziert. Ich beziehe es mittlerweile aus der Schweiz oder aus Österreich.
Ja, und es gab Ihnen leider gar nichts anderes übrig.
Weil jetzt muss ich schnell fragen, Antabus, was ist das für ein Medikament?
Ja, dafür wirkt das? Also ich fange mal an einer anderen Ecke an. Ne? Wir haben vorhin über die Anti-Craving-Substanzen gesprochen. Antabus ist was ganz anderes. Also Anti-Craving, da haben wir das Naltrexon, was auf dieses, diesen Belohnungsaspekt wirkt, und das Acamprosat, was auf dieses Stresstrinken wirkt. Das sind Mittel, die können Sie einfach nehmen und trinken dann im Idealfall weniger Naltrexon oder können Ihre Abstinenz halten, Acamprosat. Jetzt das Antabus, was die Hörerin angesprochen hat, Disulfiram, ist ein Mittel, was ein Enzym blockiert, was für den Alkoholabbau zuständig ist. Das heißt, Sie vertragen ab diesem Zeitpunkt keinen Alkohol mehr. Das hat, kann schlimme Konsequenzen haben, bis zu Herzrhythmusstörungen etc., wenn Sie Alkohol trinken. Ist also eine relativ gefährliche Sache und muss in ein psychotherapeutisches Konzept eingebunden werden, ist aber in Deutschland auch, ist ein Altpräparat, konnte man nicht mehr möglicherweise so viel Geld mitverdienen, aber immer mit Risiken behaftet, weil natürlich schlimme Dinge passieren können, inzwischen leider vom Markt genommen und es bleibt nichts anderes übrig als dieses leider sehr wirkungsvolle Präparat für die Leute, die es nicht anders schaffen. Ich sage immer freiwillige Handschellen mit dem Antabus. Aus beispielsweise der Schweiz zu importieren.
Mit der Bitte um eine schnelle Antwort, kurze Antwort. Sie sagten, das kann gefährliche Folgen haben.
Ja.
Welche sind das?
Ja, also Sie bekommen ein Acetaldehyd-Syndrom, das heißt, Ihnen wird schlecht, Sie schwitzen extrem, Sie geht bis zur Bewusstlosigkeit und kann dann eben ernsthafte Konsequenzen haben. Sie können an Ihrem Gebrochenen ersticken etc. Also das, wenn Sie Alkohol trinken und nur dann.
Wege aus dem Alkoholismus, unser Schwerpunktthema heute. Unser Gast ist Professor Michael Berner und am Telefon haben wir Herrn Tim aus Münster. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihre Frage oder Ihre Anmerkung?
Ich bin selbst seit Mai 2006 trocken, aber bin noch meilenweit von dem sogenannten zufriedenen Abstinenzler entfernt. Ich habe mich deshalb in den letzten 8 Jahren sozial weitgehend zurückgezogen, weil es mich mental immer wieder runterzieht, wenn ich abstinent bleiben muss in Gesellschaft. Und in nächtlichen Träumen kommt es so ja mehrmals im Quartal vor, dass ich nachts, also im Traum, Alkohol zu mir nehme. Und letztens hatte ich sogar bis in diese Übergangsphase zwischen Traum und Tag dieses weinselige Gefühl. Und je wacher ich wurde, desto mehr war mir klar, dass ich dieses Gefühl nie mehr im Leben werde erleben können. Wahrscheinlich nicht. Meine Frage ist es, kann es irgendwie anlassbezogen kontrolliertes Trinken geben? Mein Selbsthilfegruppenleiter warnt davor, er steht auf dem Standpunkt Abstinenz ganz oder gar nicht.
Herr Berner.
Ja, da haben Sie mir natürlich jetzt auch keinen Freund des kontrollierten Trinkens. Also die Literatur sagt, dass so 3-5% der Menschen kontrolliert trinken können, die betroffen sind. Das heißt, einer von 20. Ich warte jetzt nach 20 Jahren in meinem Fachgebiet immer noch, dass ich mal einen kennenlerne, der es wirklich gut kennt, kann. Also ich würde sagen, kontrolliertes Trinken gibt es nicht. Aber ich würde Ihnen gerne gratulieren einfach zu Ihrem fortgesetzten Kampf. Und was wichtig ist, ist, dass Sie sagen, es ist einfach alles andere als leicht, abstinent zu bleiben. Und es ist ein fortwährender Kampf. Und die Frage, die ich eher stellen würde, ist, können wir in so einem psychotherapeutischen Konzept oder in dem, wie Sie betreut werden, nicht irgendwas finden, was Ihnen auch die gleiche Freude machen kann wie Alkohol? Ne? Also man gab mal so einen ehemaligen Außenminister, der von seinem langen Weg zu sich selbst durch Joggen gesprochen hat. Nicht, dass er jetzt ein Alkoholproblem gehabt hätte, aber er hat sein Gewicht drastisch reduziert und dann ging es ihm besser und er hat davon irgendwie gezehrt. Also möglicherweise ist diese Aufgabe, irgendwas zu finden, was Ihnen wieder Freude machen kann und ähnliche Freude machen kann wie der Alkohol. Das Gleiche werden Sie nie erfahren und da haben Sie sehr recht, das ist ein schmerzhafter Verlust und Sie müssen diese Lücke füllen. Und gut, dass Sie daran kämpfen.
Ja, okay, dann muss ich das so zur Kenntnis nehmen und für den Rest des Lebens damit leben.
Genau, und weiterkämpfen und dafür darf stolz sein, dass sie es schaffen.
Ja, ist ein hoher Preis für den Stolz.
Ja. Wünsche ich mir Ihnen viel Erfolg dann dabei. Ja, danke für den Anruf. In Kassel ist Herr Escher am Telefon. Guten Morgen, Herr Escher.
Ja, guten Morgen, Martin Escher aus Kassel. Mhm. Ich würde gerne zwei Sachen zum Thema sagen. Ich bin also auch trockener Alkoholiker und ich habe vor 25 Jahren die Flasche gegen das Fahrrad eingetauscht und bin seitdem ungefähr 100.000 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren hier in Deutschland und bin, es war der Gegenpol zum Alkohol und das hat mich so getragen und hat mich so auf die Erde wieder zurückgebracht, dass ich mich auf der Erde angekommen fühle. Und das hat mir, passt sehr gut zum Thema, es hat mir wirklich geholfen. Und das war meine Art, mit dem Alkohol ja irgendwie fertig zu werden.
Ja, das ist ein wunderbarer Anschluss an das, was wir gerade gehört haben.
Ja, genau.
Sie haben also was gefunden, was Ihnen erlaubt hat, diese Lücke, die Sie mit einem falschen Freund, mit einem Freund, der sie dick gemacht hat, ja, der sie speckig gemacht hat, der ihnen ihren Verstand geraubt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, haben sie Sport gemacht und den Körper auch...
Ja, nicht
auch
nur Sport, auch Natur, Menschen, ja, Tiere, Wetter, alles.
Echte Beziehung zu irgendwas.
Ja, ja. Und ich hatte dann auch ein paar Rückfälle gehabt, ich bin aber immer wieder auf den Boden gekommen und ich würde gerne noch was zum Rückfall sagen. Mhm. Und zwar ist meine Erfahrung da, habe ich jetzt einen Grund, einen Rückfall zu bauen, in Anführungszeichen. Das kann ein positiver Grund sein, das kann ein negativer Grund sein. Ist meine Erfahrung, dass ich nicht davon ausgehen kann, dass der Alkohol mir dabei hilft. Das heißt, ich habe ja eine gewisse Erwartungshaltung, meinetwegen, ich will eine bessere Stimmung haben. Und ich habe gemerkt, dass der Alkohol das nicht immer macht. Das heißt, dass vorm Rückfall ich nicht weiß, geht's mir danach besser oder geht's mir danach schlechter. Und das hält mich ab.
Was Sie beschreiben, ist ja so ein grundsätzliches Konzept, was wir in Psychotherapien haben. Wir reden von Konsequenzen. Ne? Wir haben kurzfristige Konsequenzen und langfristige Konsequenzen.
Ja.
Die kurzfristige Konsequenz ist, ne, also das, was Ihnen der Alkohol so einflüstert, ich meine, dir geht's mal kurz besser, du kannst lockerer reden, du hast Spaß einen Abend, aber der Brummschädel, der Zwang am nächsten Tag, sich wieder Alkohol zu beschaffen.
Ich meine, die gute Stimmung kommt nicht. Das ist das. Und das tut einem Alkoholiker unheimlich weh. Das ist das Schlimmste, was es eigentlich gibt. Wenn ich jetzt, was weiß ich, drei Flaschen Sekt hier auf dem Tisch stehen habe und trinke die eine nach der anderen und die Stimmung kommt nicht.
Ja.
Ich möchte eine gewisse Stimmung haben und die kommt nicht. Und
da
das ist brutal.
Haben Sie genau das Problem, was eben, wenn eines dieser Kriterien ist ja Toleranzentwicklung, ne? Also man braucht immer mehr davon und irgendwann bleibt es dann halt mal völlig aus, ne? Und ich bekomme es nicht mehr, ne?
Ja. Und das, wie gesagt, das hält mich halt ab und weil ich nicht weiß, klappt es oder klappt es nicht. Und dann sage ich mir, nee, dann lass es lieber.
Also wir sind wieder bei diesem Thema Respekt vor den negativen Folgen und Respekt vor der Droge.
Danke, Herr Escher, für die Beschreibung und für den Anruf. In München ist Herr Klein am Telefon. Guten Morgen, Herr Klein.
Guten Morgen, grüß Gott, Bernhard. Und zwar, also der Schlüssel zur 24-jährigen Trockenheit, die ich jetzt hinter mir habe, war für mich eigentlich in der Langzeittherapie die medizinischen Vorträge, wo einem einfach erklärt worden ist, warum er abhängig geworden ist. Also die ganzen Stoffwechselveränderungen im Körper, im Gehirn, die Nerven, die Zellen, die auf Alkohol ausgerichtet sind. Und da war für mich ganz klar, ich will nichts mehr trinken, sondern ich darf es auch nicht mehr. Mhm. Weil man eben dann gewusst hat, in dem Moment, wo ich eben wieder was trinke, wird sofort im Körper wieder alles aktiv. Und das ist der Grund, warum man nicht mehr aufhören kann.
Also herzlichen Glückwunsch zu 24 Jahren Abstinenz.
Also ich habe Langzeittherapie gemacht.
Tolle Sache.
Und was auch mit natürlich ganz wichtig war, die Nachsorge, sprich Selbsthilfegruppe. Also die Erfahrungen in der Selbsthilfegruppe, die Rückfälle, die mir vorgelegt worden sind, die haben es mir dann nochmal ganz deutlich vor Augen geführt. Das ist kein Weg nicht. Ne?
Da wären zwei wichtige Sachen, die Sie natürlich gesagt haben. Das eine ist, ich fange mal hinten an, man darf den Alkoholiker, in dem Fall sich selbst, also in ihrem Fall sich selbst, nicht vom Haken lassen. Ne? Also es ist und bleibt eine chronische Erkrankung, die einen Zeit seines Lebens verfolgen wird. Und auch nach 24 Jahren ist dieses Thema Respekt vor dem Rückfall und Angst zu haben, dass es wieder passieren kann, eine ganz wichtige Sache, die
einem hilft. Ich habe eigentlich nie Angst gehabt davor, sondern für mich war es eigentlich klar, es ist eine Krankheit, aber es ist die einfachste chronische Erkrankung, die man eigentlich haben kann. Man muss nur nichts trinken und die Krankheit kommt zum Stillstand.
Das ist ein großes Wort gelassen ausgesprochen. Der Alkoholiker muss einfach nichts trinken. Das fällt aber natürlich sehr schwer. Und Sie haben den entscheidenden, wir reden dann immer von, also der Verhaltensänderung, abstinent zu sein. Ne? Das ist unser
Termin. Was für mich auch noch ganz wichtig war für den Hörer, der vorher dran war aus Münster. Und zwar, ich habe also ganz offen mit dieser Krankheit gelebt. Sprich, ich habe also im Betrieb, ich habe im Freundeskreis, bin ich ganz offen damit umgegangen.
Und sind möglicherweise mit Respekt behandelt worden.
Wie bitte?
Und sind mit Respekt behandelt worden.
Ja, ich habe nie irgendeine Situation erlebt, wo ich in Gefahr gekommen wäre. Man entwickelt natürlich so gewisse Schutzmechanismen. Zum Beispiel, wenn ich also irgendwo in einer Gaststätte bin, egal wo, ich lasse zum Beispiel nie mein Glas stehen, wo noch was drin ist. Ich gehe erst auf die Toilette, wenn es leer ist, weil in ein leeres Glas kann man niemand was reinschütten. Ne? Das habe ich also geschützt vor eventuellen Risiken, dass man eben jemand in Kaffee irgendwas reinschüttet oder wie auch immer. Das kann in dem Fall ja nicht passieren. Ne?
Ich will aber nochmal diesen einen Aspekt, den Sie gesagt haben, das ist nämlich das Wichtigste. Was hilft uns, was schafft Motivation, unser Verhalten zu ändern? Wenn uns klar wird, wir zahlen einen Preis. Und den Preis, den wir für den Alkoholismus zahlen, ist unsere Gesundheit.
Genau.
Letztendlich unsere Lebenserwartung. Und Sie hatten sich dann dafür entschieden, Sie wollen gesund leben, Sie wollen länger leben, Sie wollen weiterleben. Und das ist eigentlich das wichtigste Pfund, wenn es um diese Verhaltensänderung, wie Sie gesagt haben, so einfach nicht mehr trinken, was das Wichtigste ist, was einem dann da weiterhilft.
Ja, wir bewundern, dass Sie das so einfach beschreiben können. Herr Klein, vielen herzlichen Dank. Nach München für den Anruf.
Jawohl.
Und unser nächster Hörer kommt aus Niedersachsen, möchte aber namentlich nicht genannt werden. Guten Morgen nach Niedersachsen.
Ja, guten Morgen. Ja, ich rufe hier aus Niedersachsen an. Ich muss zu meiner Person vielleicht sagen, ich bin selbst betroffen. Ich habe das in relativ jungen Jahren schon erkannt, dass ich Alkoholiker bin, mit 26, und habe dann versucht durch die Gruppe, also sprich damals Freundeskreis und nachher Verein für Sozialmedizin, also es gab mir einige Gruppen bei uns hier in der Stadt, bin ich trocken geworden, aber bin dann rückfällig geworden, und dann habe ich meine erste Therapie mit 30 gemacht. Also ich bin 57, also ich, Alkoholismus zieht sich quasi wie ein roter Faden durch mein Leben. Ja, ich weiß auch durchaus es auch zu schätzen, trocken zu sein, und für mich gibt's da auch kein Wenn und Aber. Ich möchte wieder das haben, zurück, was ich hatte. Also ich weiß das zu schätzen, dieses trockene Leben und Persönlichkeitsentwicklung. Es ist ein ganz anderes Gefühl, und da stellt sich nicht die Frage, wollen oder nicht wollen. Ich möchte einfach wieder trocken sein. Zu meiner Person, also ich habe 3 Therapien machen dürfen, und meine längste Phase waren 9 Jahre, wo ich trocken bin. Ich werde jetzt in der letzten Zeit regelmäßig wieder, vom Rückfall zurückgezogen, und die werden immer heftiger. Und ich spüre, ich habe keinerlei Einfluss, also ob das das AA-Programm ist. Also ich habe unter anderem auch in der Charité eine DBTS mitgemacht. Ich weiß nicht, ob der Professor darüber informiert ist. Dieses S steht für Sucht. Also da lief ein Pilotprojekt, und da habe ich dran teilgenommen.
Aber Sie fühlen sich so ein bisschen ohnmächtig.
Ja, ohnmächtig.
Und das möchte ich dann gerne anpacken.
Ja. Entschuldigung. Der letzte Rückfall, also das war, als ob jemand einen Lichtschalter es gab keinen Grund, gar nichts, das ging von jetzt auf gleich.
Und dann wurde der Lichtschalter umgelegt, und dann ging das los. Ich möchte Herrn Professor Berner die Möglichkeit geben, da einzuhaken. Was kann man gegen das Ohnmachtsgefühl? Also es ist jetzt gerade das Gegenteil zum vorherigen Anruf. Sie beschreiben ja, wie es eben wirklich ein ganz großer Kampf ist. Und viele Betroffene erzählen ja sowas wie Sie, dass es ist, wie wenn so ein Schalter umgelegt ist. Und Sie haben ja schon sehr viele Sachen DBTS, also wir, Standard ist eigentlich die alkoholismus-spezifische Psychotherapie.
Was heißt das, DBTS?
Ja, DBTS ist jetzt eine sehr spezifische Psychotherapieform. Okay. So der Hauptstandard ist, würde ich mal sagen, alkoholismus-spezifische Psychotherapie, ist eine Form der kognitiven Verhaltenstherapie, wo man sich mit dem gesamten System beschäftigt und einfach immer wieder diese Frage stellt, wie schaffe ich es mit diesem Geschehen, eben auch mit der Regulation von Emotionen, also mit dem Umgang mit negativer Stimmung etc. Umzugehen, wie schaffe ich es, neue Freunde, neue Beziehungen, neue Lebensinhalte zu schaffen, damit ich den Alkohol nicht mehr brauche. Aber ein wichtiger Punkt, der jetzt hier vielleicht auch noch zu erwähnen ist, ist, es ist oft nicht der Alkohol alleine. Oft sind es eben auch Depressionen, Begleiterkrankungen. In vielen Fällen häufig eben die Depression als Begleiterkrankung. Bei uns in der Klinik ist es eigentlich fast der Regelfall, dass wir Menschen mit Suchtproblemen haben, die auch Depressionen haben. Und da ist es eben ganz entscheidend, ich habe hier zwei Sachen. Ich habe hier den Alkohol, das heißt, wie der Hörer vorhin gesagt hat, ich muss schaffen, nicht zu trinken. Aber dann wird so viel an negativer Stimmung, an Grund, aus dem ich den getrunken habe, übrig bleiben, dass ich eben ein spezifisches Depressionsprogramm brauche, spezifische Psychotherapien, eventuell auch Medikamente zur Behandlung dieser komorbiden Erkrankung.
Und dann wird es eben ganz schwierig, dieses Ohnmachtsgefühl.
Ja, noch schwieriger, als es eh schon ist.
Ja. Herzlichen Dank für die vielen Anrufe. Das war die Sprechstunde zum Thema Alkoholismus. Herzlichen Dank an Professor Michael Berner von der Rhein-Jura-Klinik in Bad Säckingen. Am Mikrofon war Carsten Schröder.